Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Es ist der Sommer 2026 und wir wollen ein paar sehr erfolgreiche Folgen wiederholen, die ihr möglicherweise einfach noch nicht gehört habt. Und ich starte mit der Folge 224. Da geht es um Buchformat, Layout und Satzspiegel. Ach ja, dies ist die Folge 345 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 283, also jetzt was Fachliches zu Buchformaten. Es geht heute um das Thema Layout und Gestaltung. Ja, und was ist das Layout eigentlich? Das bezeichnet wörtlich das Auslegen und Hin- und Herschieben von Text- und Bildelementen, bis sie sich zu einem optimalen, ganzheitlichen Ergebnis ergänzen und unterstützen. Und das Layout besteht aus mehreren Stufen. Das sind erstmal konzeptionelle Vorüberlegungen. Was ist die Konzeption des Buches oder der Zeitschrift? Wen wollen wir erreichen? Wie wollen wir das machen? Gibt es Vorbilder? Zweiter Themenaspekt, grobe Skizzen. Das können Scribbles sein. Für die Größe und Anordnung, den sogenannten Stand innerhalb der Seite. Also wo können Bilder stehen, wie groß dürfen die sein, wie ist mit dem Text zu verfahren, wie ist es mit Überschriften zweiter, dritter und vierter Ordnung. Dann probiert man in der dritten Stufe aus mit Blindtexten oder mit realen Texten, aber wo man sagt, so können mehrere Kapitel aussehen. Ja, und wenn man diese drei Stufen hat und sich entschieden hat, so und so soll es werden, und sich wirklich sicher ist anhand von mehreren Probetexten, dann kommt das eigentliche exakte Layout mit dem, letzte Folge gehört, mehrfach vorher korrigierten Text. Denn für die Seitengestaltung am Bildschirm braucht man exakte Angaben, wo genau welches Text- und Bildelement stehen soll. Und dann darf am Text nicht mehr gearbeitet werden. Ja, vier Stufen also, die ersten drei Stufen des Layouts. Und mit zunehmender Routine und Erfahrung überspringt man bei standardisierten Produktionen durchaus die ersten beiden Stufen. Da können wir nicht losgelöst von der Schriftauswahl und den genauen Satzanweisungen arbeiten. Nein, das geht nicht. Diese Angaben sind notwendiger Bestandteil des Layouts und der ersten Seitengestaltung. Bevor man sich für eine bestimmte Schriftart und Größe, für Zeilenlänge und Zeilenabstand entscheidet, muss man sich Gedanken machen und Entscheidungen treffen, wie die fertig gestaltete Seite der Zeitschrift oder des Buches aussehen soll. Layout, Schriftwahl und alle weiteren Satzangaben sind untrennbar miteinander verbunden. Ja, und man macht das natürlich mit diesen Formaten, Absatzformate und Zeichenformate. Das ist ein ganz, ganz eigenes Kapitel, was wir heute nur andeuten. Ja, und eine der ersten Überlegungen zum Layout ist folgende. Das sind diese fünf Ws. Wem wollen Sie mit, das ist jetzt der Adressat gemeint, welcher Absicht, zum Beispiel informatorisch oder unterhaltend. Drittes W, welchen Inhalt, nämlich mit welchen Details und mit welchen Gestaltungsmitteln. Welche Optik? Was mitteilen? Die Message, die Botschaft, also die fünf Ws. Wem wollen Sie mit welcher Absicht, welchen Inhalt, mit welchen Gestaltungsmitteln, was mitteilen? Die eigentliche Botschaft. Diese fünf W-Fragen, die fünf Ws, lohnt es sich als Notizzettel an die Pinnwand zu heften und immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wenn Sie wegen ungeeigneter Mittel die Adressaten und Leser nicht erreichen, werden Sie einen geringeren verlegerischen Erfolg haben, als wenn Sie alle Fragen für ein Produkt untereinander stimmig beantworten konnten. Doch liegt hier nicht der alleinige Schlüssel zum verlegerischen Erfolg. Es fließen auch viele Faktoren ein, wie die Werbung, Faktoren der Kalkulation und des Vertriebes, in das ein, was dann letztlich das Gelingen ausmacht. Wenn man jedoch für jedes seiner Produkte ein stimmiges Konzept und Antworten auf die Fragen der fünf Ws hat, so hat man einen wichtigen Grundpfeiler des Verlagsgebäudes gemauert. Nur in den wenigen Fällen, in denen man einen sehr bedeutenden Autor oder ein brennend interessantes Thema hat, sind die unpassende Vermittlungsform, zum Beispiel Layout und Gestaltung, oder die dem Zielpublikum eigentlich nicht angemessene Sprache für den Erfolg nicht sonderlich hinderlich. Doch auf solche Glücksfälle sollte man als Verleger nicht hoffen. Bei der Grundüberlegung zum Layout einer Seite sollte man zunächst den Satzspiegel festlegen. Das ist das Verhältnis der Breite zur Höhe der bedruckten Fläche und natürlich auch der Seitenränder. Da kommen wir gleich drauf. Vom Papierformat ausgehend legt man erstmal den Rand links fest, dann oberhalb und dann rechts und dann unterhalb des Satzspiegels. Also man geht von der Mitte der rechten Seite zur oberen Seite, zum äußeren Rand und zum unteren Rand. Und die einfachste Lösung wäre es natürlich rundherum einen gleichbreiten Rand zu lassen. Aber das sieht gerade bei einem Buch wirklich sehr, sehr unelegant aus. Es gibt typografische etliche Gesetze und viele Zeichnungen, in welchem Verhältnis der Rand um den Satzspiegel herum aufgeteilt werden sollte. Nehmen wir nochmal die rechte Textseite. So sollte beispielsweise das Verhältnis des der Buchmitte zugewandten Randes zum oberen Rand zum rechten und zum unteren Rand. Das Verhältnis 2 zu 3 zu 4 zu 6 sein. Also der mittlere Rand, der Bundsteg, im Verhältnis 2 Einheiten, oben 3 Einheiten, rechts außen 4 Einheiten und unten 6. Das heißt, der äußere Rand ist doppelt so breit wie der Bund und der untere Rand ist doppelt so breit wie der obere. Ja, und bei der linken Buchseite ist das natürlich genau spiegelverkehrt, das ist völlig klar. Es gibt Ausnahmen, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Übrigens hat es seinen Grund, warum man den unteren Rand und den äußeren Rand wesentlich breiter als den oberen und den inneren Rand wählt. Die Hände, welche das Buch halten, sollten nämlich möglichst keinen Text verdecken. Die meisten Leser halten das Buch entweder unten in der Mitte fest oder links und rechts an den Seiten. Und da sollte man keinen Text abdecken mit dem Daumen oder dem Finger. Ein gutes Buch und eine gut konzipierte Zeitschrift nehmen in ihrer Layout-Ästhetik auf diese praktischen Aspekte Rücksicht. Ach ja, natürlich ist das innovativ, wenn man ein völlig neues Verhältnis des Satzspiegels zum Papier wählt, aber wenn es die Lesbarkeit behindert, und ich habe etliche Male solche Bücher in der Hand gehalten, wird das Produkt nicht so gut angenommen, weil der Leser sich während des Lesens ärgert. Auch darf der Satzspiegel nicht zu weit in den Bund, also in die Buchmitte rutschen, weil man sonst das Buch zu weit aufklappen muss und hierbei die Leimung des Rückens beschädigen kann. Ja, und ich würde Ihnen empfehlen, schauen Sie sich mal an, wie man Satzspiegelränder nach dem goldenen Schnitt berechnet. Ich kann das mal versuchen zu beschreiben. Ohne Grafik geht das eigentlich kaum. Meinetwegen, man hat eine Satzspiegelbreite von 10 cm und die Papierbreite ist 13 cm. Und dann hat man für linken und rechten Rand zusammen 6 Einheiten. Und die muss man so aufteilen, dass auf die 3 cm 6 Einheiten, das heißt, eine Einheit hat einen halben Zentimeter, also halt der linke Rand 1 cm und das sind 2 Einheiten und der rechte Rand an diesem Beispiel 4 Einheiten, das sind 2 cm. Bei der Seitenhöhe des Buches, angenommen, die hat 19,5. Da der obere und der untere Rand gemeinsam 9 Einheiten haben, nämlich 3 plus 6, und eine Einheit in diesem Beispiel auch wieder einen halben Zentimeter hat, beträgt der obere Rand 1,5 und der untere 3. Zusammen ergeben sich Kopf- und Fußsteg 4,5 cm. Bei einer Blattgröße von 19,5 in der Höhe zieht man dann diese 4,5 ab und hat eine Satzspiegelhöhe von 15 cm. Ja, bei vorgegebenem Buchformat und einem bestimmten Seitenverhältnis der Ränder und der Satzspiegel herum ergibt sich also erst nachträglich die Höhe des Satzspiegels. Tja, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Innovation. Wenn man andersherum verfahren will, also zu einem festgelegten Satzspiegel und einem festgelegten Rand-Seitenverhältnis das entsprechende Buchformat wählen will, so kann es passieren, dass Ihre Druckkosten auf einmal sprunghaft steigen. Denn wenn Ihr Buchformat sich nur mit viel Abfall, also Verschnitt, in das Format des Druckbogens 8, 12, 16 oder 32 mal einpassen lässt, kann man entsprechend weniger Seiten auf einen Bogen packen, ja, weil der vielleicht einen Zentimeter zu hoch ist, die Buchhöhe. Dann braucht man also mehr Druckplatten und mehr Papier und das geht dann richtig ins Geld. Man sollte die Druckformate optimal ausnutzen. Ja, und jetzt kommen wir zu meiner Buchreihe Perlen der Literatur. Wer 2-3 Bände in der Hand gehabt hat und die Seiten mal sich anschaut, wie viele Seiten sind da drin, meine Seitenzahl ist immer durch 32 teilbar. Das heißt immer ein ganzer Druckbogen. Tja, und aus diesem Grund ist der umgekehrte Weg sinnvoller. Man sollte zuerst das Buch- oder Zeitschriftenformat anhand der Druckbogengrößen festlegen. Wenn 32 Seiten auf den Druckbogen passen, sollte die Seitenzahl durch 32, naja, mindestens aber durch 16 teilbar sein, das wäre ein Halbbogen. Und dann errechnet man gemeinsam mit dem Drucker, wie groß eine Seite maximal sein darf und wenige Millimeter Abweichung in Richtung auf ein kleineres Format hin bedingen nur einen geringen Verschnitt. Und in diesem Rahmen kann man das Seitenformat genau festlegen, ebenso das Verhältnis der Ränder und den Satzspiegel herum, die Seitenlänge des Satzspiegels und dann ergeben sich alle anderen Ränder und die andere Satzspiegelzahl, nämlich die linke Seite, von selbst. Wichtig ist auch die Entscheidung, wo die Seitenzahl steht. Üblicherweise steht sie am unteren Rand, nämlich außerhalb des Satzspiegels, wirklich außerhalb des Satzspiegels, entweder mittig oder am äußeren Rand. Hierbei ist zu bedenken, dass die ungerade Seitenzahl, also die 1, 3 und 5, immer einer rechten Seite zugeordnet sein sollte. Die geraden Seitenzahl natürlich einer linken Seitenzahl. Und wenn man diese Regel nicht befolgen will, dann verwirrt man nicht nur möglicherweise den Leser, sondern mit allergrößter Sicherheit den Drucker und vor allen Dingen den Buchbinder. Jeder Drucker wird Sie entschieden davor warnen, es führt nur zu Chaos. Und wenn man Bild- oder Leerseiten hat, die also keine Seitenzahlen haben, dann hat man eben nicht tatsächliche, sondern zumindest gedachte Seitenzahlen, die man oft außerhalb des fertig beschnittenen Buches anbringt, also im Beschnitt, dann sollte man diese Seitenzahlen wirklich, sollte man immer dabei bleiben, dass es auch eine rechte Seite immer ungerade ist. Bei den grundsätzlichen Layout-Überlegungen und den ersten Skizzen, den Scribbles, sollte man bei Texten mit Bildanteilen bedenken, ob diese in regelmäßigen Mustern an immer der gleichen Stelle wieder auftauchen sollen, sodass der Leser ein einheitliches Erscheinungsbild erkennt. Auch kann die Größe der Illustrationen auf ein einheitliches Format festgelegt werden, sowie die Präsentationsform, beispielsweise eine Linie in immer der gleichen Strichstärke um jedes Bild herum oder eine Kopfzeile und ähnliches. Und der Rhythmus, zum Beispiel auf jeder zweiten Seite sollte rechts oben ein Bild stehen. Dieses Muster muss nicht ganz starr sein, sondern man kann durchaus 2 oder 3 Muster entwerfen und je nach Erfordernis dann das geeignete auswählen. Beispielsweise je eins für eine Textseite mit einem kleineren Bild, mit 2 kleineren Bildern oder mit einem großen Bild. Und jetzt kommen wir zum Technischen. Auf den verschiedenen Musterseiten des Layout-Programms kann man mit Hilfslinien oder farbigen Kästen die wichtigsten Elemente andeuten und nach der Gestaltung bzw. vor dem ersten Laserdruck die Teile der Musterseite entweder ausblenden oder löschen. Den gleichen Effekt haben einmalig festgelegte Zahlen für Stand und Größe der Illustrationen. Eine Einheitlichkeit im Layout anhand eines solchen Musters schafft beim Leser das Gefühl einer Komposition, die in sich stimmig ist. Der Leser empfindet das Produkt als ästhetisch und nutzbringend. Ja, es gibt einige Regeln, die bestimmen, wo sich die wichtigsten Elemente einer Seite, und das sind häufig eben die Illustrationen, befinden sollten, nämlich eher im oberen Teil und eher am äußeren Rand. Natürlich sollten auch Überschriften nicht auf den letzten 5 Zeilen einer Seite unten stehen. Es versteht sich von selbst, dass die Satzspiegel zweier nebeneinander liegenden Seiten oben und unten genau bündig, also auf der gleichen Höhe abschließen und dass 2 Illustrationen auf gegenüberliegenden Seiten möglichst eine gedachte horizontale Linie gemeinsam haben sollten. Entweder oben aufgehängt oder unten aufgehängt. Ja, und diese und noch zahlreich weitere Regeln, die findet man letztlich sehr gut versteckt in allen Produkten, die wir als besonders gekonnt und ästhetisch empfinden. Und man findet diese Regeln nicht alle unbedingt in einem Lehrbuch, denn die Lehrbücher haben viele Tipps, aber ob die dann für Ihr Projekt passen, da ist dann die Frage ja oder nein. Mit möglichen Regeln für ein gutes Layout, ja, damit befassen wir uns dann halt später. Ja, der Podcast war heute ein klein wenig kürzer, aber er hat natürlich viel Sprengstoff. Und Sie haben vielleicht sich gemerkt, diese Vorüberlegungen zum Layout und die Musterseiten, all das geschieht längst, bevor man überhaupt weiß, ja, wie viele Seiten das Buch haben wird und letztlich auch vielleicht sogar, wie groß es werden soll. Wenn alles schon festgelegt ist und man macht das 5. Buch der Reihe, dann ist das nicht mehr so schwer. Aber vielleicht gibt es da auch ein paar Ausnahmen und da muss man sich dann anhand von ein paar neuen Musterseiten überlegen, wie gehen wir mit den Ausnahmen um. Denn der Setzer und Layouter sollte ganz klare Angaben kriegen, was wo wie steht, damit er keine Rückfragen hat und nicht improvisieren muss oder Dinge macht, die Sie hinterher nicht gut finden und dann kommen die Korrekturen, die halt sehr teuer werden können. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter und vor allen Dingen hören Sie auch mal ältere Folgen. Nächste Woche gibt es die Folge 346 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 284. Auf Wiederhören.